Neues Jahr, neues Ich, neue Ziele, neue Pläne und vielleicht auch ein neuer Blick aufs Geld. Während sich viele vornehmen, dieses Jahr vielleicht mehr Sport zu treiben, abzunehmen oder endlich einen Spanischkurs zu belegen, denken wir heute an etwas, das uns alle betrifft, die eigene finanzielle Zukunft. Warum ist der Faktor Demografie für die Altersvorsorge so entscheidend? Wie kann ich meine psychologischen Hürden beim Investieren überwinden? Und warum sollte ich beim Thema Rente besser heute als morgen aktiv werden? Wenn ihr das und mehr erfahren wollt, dann bleibt dran für eine spannende Podcast-Folge zum Jahresstart 2026.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für unseren Jahresstart und das heutige Thema habe ich mir einen echten Mann der Praxis eingeladen. Silvan Schäfer, langjähriger Mitarbeiter im Private Banking der Volksbank Hannover und Autor eines Finanzratgebers für junge Anleger. Hallo Silvan, grüß dich und ja, frohes neues Jahr.
Ja, hallo Falko, ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr und darf mich herzlich für die Einladung bedanken.
Ja, und mein Name ist Falko Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, Silvan, das neue Jahr ist oft ein Moment des Neustarts. Viele Menschen nutzen diesen Zeitpunkt, um persönliche oder berufliche Ziele zu setzen, endlich mal das umzusetzen, was sie sich schon immer vorgenommen haben. Ja, frag mal, welche Rituale oder Ziele motivieren dich denn persönlich, um kraftvoll ins neue Jahr zu starten?
Ja, also mit den Vorsätzen ist das ja so eine Sache. Entweder man hält sie nicht durch oder man beginnt sie gar nicht erst. Ich mache das ein bisschen anders. Also ich erstelle mir einfach so eine mentale Dankbarkeitsliste, indem ich mir ein paar Fragen stelle. Was ist im letzten Jahr gut gelaufen? Was habe ich erreicht? Ja, und dann merke ich schon, ich werde dann so ein bisschen dankbar für das, was tatsächlich gut gelaufen ist. Und dann haben negative Gedanken und Gefühle eigentlich gar keinen Platz mehr. Und ich kann dann so richtig mit Elan und Optimismus das neue Jahr starten. Ja, und dann ist die Zielerreichung doch eigentlich nur noch eine Formsache.
Das ist auch eine gute Idee. Das kann ich mir auch mal zu eigen machen. Das stimmt. Ja, meistens übernimmt man sich ja und denkt, das muss ich machen. Und das ist ein Spanischkurs. Und hast du nicht gesehen, genau. Kommen wir mal zu deiner Arbeit. Du arbeitest seit vielen Jahren im Bereich Private Banking bei der Volksbank Hannover. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie bist du in diese Finanzwelt denn reingekommen? Wann hast du vielleicht auch selber das erste Mal Kontakt mit dem Thema Geldanlage und Börse?
Ja, also als Kind hat mich das Thema Geld irgendwie fasziniert. Ich bin gerne mit meinem Vater zur Bank gegangen als kleiner Steppke, habe dann ganz ehrfürchtig den Tresen hochgeschaut. Und ja, vielleicht hätte ich auch deswegen irgendwie so ein bisschen ein Faible für Geld, weil es gefühlt bei meiner Familie immer knapp war. Vielleicht hat mich auch ein bisschen getriggert der Beruf meines Opas. Der war nämlich noch ein richtiger alter Bankbeamter vom alten Schrot und Korn, wie man so sagt. Das fand ich immer total faszinierend. Und dann war natürlich meine Berufswahl eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr. Ich habe mich dann auch bei verschiedensten Banken beworben, bin dann bei der damaligen Lindener Volksbank gelandet. Das Linden ist ein Stadtteil von Hannover. Und wir waren eine relativ kleine Bank, sind dann im Rahmen von mehreren Fusionen dann zur Hannoverschen Volksbank geworden. Ja, und was mich besonders getriggert hat, war dann die Zeit in der Wertpapierabteilung. Im zweiten Ausbildungsjahr haben wir auch die Wertpapierberatung durchlaufen. Naja, und eine der wichtigsten Aufgaben damals für uns war, den täglichen Aktienkurszettel zu schreiben. Also das war tatsächlich so, kurz nach 12 klingelte das Telefon, dann mussten wir Azubis zum Telefon hetzen und dann rasselte einer die Aktienkurse durch, die Kassakurse. Naja, und wir haben die dann auf Kurszettel getippt per Schreibmaschine. Ja, und die wurden dann auf die Filialen verteilt und am nächsten Morgen hatten die Filialen die druckfrischen Aktienkurse des Vortags im Schaufenster. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Das stimmt, das heißt also im Endeffekt gab es einmal am Tag Kurse, kann man so sagen, ne?
Ja, genau. Und der Handel, der war ja nur von 11 bis 14 Uhr, 3 Stunden. Und unser Börsenchef, der ist dann natürlich zur Börse gegangen, wie sich das gehört, gestriegelt und geschniegelt und kam dann kurz nach 14 Uhr wieder. Das war damals die Handelszeit, mehr gab's nicht.
Ja, mir wurde gesagt, die haben bis 14 Uhr gehandelt und anschließend gingen sie alle in die Kneipe.
Ja, so ungefähr. Also meistens kam er aber dann doch relativ zeitig wieder. Der war wohl solide.
Ja, nee, das waren, glaube ich, die Börsenhändler. Die haben sich dann einen schönen Nachmittag gemacht. Genau.
Wohl.
Ja, Bankbeamter, du hast schon gesagt, die Berufswelt hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Heute, ich glaube, wir haben bei uns in der Z-Bank heute, ich glaube, mittlerweile 15 verschiedene Ausbildungsberufe. Also, wenn ich überlege, damals gab es ja vielleicht 1 oder 2 maximal. Und alles hat sich extrem verändert. Für die Finanzbranche gilt das natürlich genauso. Wenn du heute noch mal am Anfang stehen würdest, wäre dein Karriereweg, was würdest du sagen, immer noch so möglich wie damals? Was wäre vielleicht heute leichter und was gegebenenfalls auch schwerer zu erreichen?
Wir haben tatsächlich den Karriereweg immer noch so, den wir ermöglichen. Und zwar haben wir bei uns in der Wertpapierberatung eine Jungassistentenstelle. Die wird immer besetzt von jungen Leuten, die dann gerade frisch mit der Ausbildung durch sind und die natürlich eine Wertpapieraffinität mitbringen. Und die werden dann über 3 Jahre in unserer Wertpapierassistenz geschult, bekommen alle Schulungsmodule, machen alle Beraterpässe, um dann nach 3 Jahren die nächste freie Wertpapier-Spezialistenstelle zu übernehmen. Also, mein Berufsweg ist immer noch so möglich und wir haben mittlerweile schon 3 Assistentinnen und Assistenten, die den Weg zum Wertpapierspezialisten auf die Weise geschafft haben. Ja, und der 4. steht schon auf der Startbahn und scharrt quasi schon mit den Hufen. Also, das ist immer noch möglich. Und ich glaube, wenn man wirklich für eine Sache brennt, so wie das bei mir mal damals war, dann kann man das auch erreichen. Und da habe ich noch einen kleinen Buchtipp, denn eines meiner Lieblingsbücher ist das Buch von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, oder auf Englisch Think and Grow Rich. Und ein Zitat ist sowas wie ein Lebensmotto von mir geworden. Das heißt, Willenskraft und ein dringendes Anliegen sind im Zusammenspiel unschlagbar. Ja, und das habe ich mehrfach erlebt in meinem Job und da bin ich sehr dankbar dafür.
Du warst ja wahrscheinlich damals im, sag mal, Börsenwesen ja wahrscheinlich noch ein Exot. Merkst du, es gibt viel mehr Nachfrage, auch bei jungen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die sagen, hier Börse ist nichts mehr Böses, sondern faszinierend. Wir wollen dahin.
Ja, tatsächlich. Es sind relativ wenige, das muss ich gestehen. Aber wir haben eigentlich in jedem Ausbildungsjahr eine Dame oder einen Herrn, der tatsächlich für das Thema Wertpapiere ja so ein bisschen mehr Interesse empfindet. Gut, wir haben nicht immer eine Assistentenstelle frei, das ist ja logisch. Aber die jungen Leute, die halten uns warm und die haben eine Chance, immer noch.
Kommen wir nochmal zum Thema Banken selber. Die Banken werden ja gerne mal im Zusammenhang mit ja, Kunden gesehen, Krediten, viel Bürokratie. Diejenigen, die eben nicht im Banking arbeiten, sehen von Banken von draußen nach drin ja eher, was machen die da eigentlich? Aber in Realität ist das Spektrum der Tätigkeiten ja viel breiter. Ich wollte dich mal fragen, als Mann der Praxis, die du schon viele, viele Jahre in diesem Bereich arbeitest, was gehört eigentlich da alles so zu deinem Arbeitsalltag? Ich hoffe, heute nicht mehr Schreibmaschine schreiben, ne?
Ja, also als Wertpapierspezialist hat man einen festen Personenkreis, den man betreuen darf. Ich habe ungefähr 165 Kundendepots, die ich aktuell in meiner Obhut habe, unter meiner Buchel sozusagen. Ich darf ein Wertpapiervolumen von über 100 Millionen Euro betreuen. Das ist schon eine große Verantwortung. Ja, und was mich total dankbar macht, ist, dass ich teilweise die Familien schon über 4 Generationen betreue. Also ich habe schon die Urgroßmutter mit ihren Wertpapieren betreut, dann die Oma, dann die Mutter und jetzt auch schon das Urenkelkind. Also das ist sowas wie ein finanzieller Lebensbegleiter über Generationen hinweg. Und ja, man gehört fast zur Familie, muss man sagen. Also ich hatte tatsächlich bei einer Trauerfeier das Glück, dass ich die einzige Person war, die nicht zur Familie gehörte. Also das ist schon außergewöhnlich und man sieht, wie eng auch diese Kundenbeziehungen dann wachsen.
Ich hatte es ja eingangs erwähnt, du hast hobbymäßig ein Buch geschrieben, ein Finanzratgeber für junge Anleger. Es trägt den Titel Hurra, eine Geldmaschine. Klingt ja zunächst mal ein bisschen, ich sag mal, ja, wie formuliere es jetzt mal, ne? Börse soll ja eigentlich langfristig investieren und so weiter und das klingt jetzt so nach schnell reich werden. Das ist aber gar nicht das, was du damit meinst. Was hat dich zu diesem Schreiben des Buchs animiert und was steckt hinter diesem Titel?
Also was mich besonders geprägt hat in meiner aktiven Zeit war, glaube ich, der größte Börsencrash nach dem Platzen der Dotcom-Blase des neuen Marktes. Wir hatten ja Ende 1999 schon mal einen DAX-Stand von über 8000 Punkten. Und dann kam halt das Platzen der Bubble, dann kam der 11. September und in der Folge dann der Irakkrieg. Also der DAX verlor in 3 Jahren fast 75% seines Wertes. Und wir Wertpapierspezialisten hatten damals das große Problem, die Anleger wirklich bei der Stange zu halten. Also gefühlt waren wir zu 90% Psychologen und nur noch zu 10% Berater. Und dieses Thema Psychologie, insbesondere das Thema Finanzmarktpsychologie oder Behavioral Finance, wie es so schön neudeutsch heißt, das hat mich irgendwie getriggert. Da habe ich gesagt, Mensch, da musst du dich mit beschäftigen. Man macht so viele Fehler als Anleger. Wie kann man das eigentlich umgehen? Und so habe ich eigentlich mein Wissen zusammengetragen, habe viel gelesen zu dem Thema. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, jetzt musst du das festhalten. Ich habe 2 Söhne. Ich habe 4 Nichten und Neffen und ich habe gedacht, du musst denen irgendwie so einen Leitfaden an die Hand geben, dass die wissen, wie sie mit solchen schwierigen Situationen umgehen. Ja, und dann habe ich das meinen Söhnen erzählt, die waren total begeistert. Der Große hat gesagt, oh, ich mache das Lektorat, der ist nämlich Deutschlehrer. Der Jüngere ist Designer, der hat dann die Grafiken übernommen. Und ich habe dann einfach meinen Nichten und Neffen mal so ein Probekapitel geschickt und die waren auch total begeistert. Und da habe ich gesagt, so, das muss ich veröffentlichen, das Buch, und habe das dann tatsächlich sozusagen an den Markt gebracht. Zurück zum Titel, warum Hurra eine Geldmaschine? Eigentlich hat das damit zu tun, dass man so viele psychologische Fallen hat als Mensch und man muss versuchen, diese Fallen zu umgehen. Und das klappt am besten durch Automatisierung. Und daher ist eben der Titel entstanden. Ich wollte es auch mit einer gewissen Leichtigkeit dann auch titulieren. Und mein Lektor, der hat mir dann den Rat gegeben, diesen Titel zu verwenden.
Das klingt ja nach einem richtigen Familienunternehmen, was ihr dann da aufgezogen habt. Im ersten Kapitel deines Buches heißt es, es rollt ein D-Zug auf uns zu. Jetzt muss man, glaube ich, noch sagen, D-Zug, das war mal der Vorgänger vom ICE, wenn ich mich richtig entsinne.
Ich glaube,
der war derjenige, der wenig hielt, also nicht an jeder Milchkanne, sondern der fuhr dann zeitlich durch. Aber du meinst mit D-Zug etwas anderes. Was symbolisiert denn der D-Zug bei dir im Buch und welche Gefahren sind denn für junge Anleger oder junge Berufsansteiger damit verbunden?
Ja, der Demografie-Express ist eigentlich der Begriff, den ich damit hintergründig verwenden wollte. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass eine Riesenwelle an Babyboomern auf die Rentenkasse zurollt. Und man sieht das ja auch aktuell in der Diskussion um die neuen Rentenbeschlüsse, dass viele junge Menschen sich da scheinbar ein Stück weit abgehängt fühlen. Und das ist tatsächlich so. Man muss nur mal ehrlich sein und sagen, die Zahl der Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen werden, die wird immer weniger. Und die Rentenempfänger werden immer mehr. Das sind die Babyboomer. Und das Dumme ist, die werden auch noch immer älter. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer doppelten Alterung. Naja, und wenn man bedenkt, dass bereits ein Viertel des Bundeshaushalts benötigt wird, um die Rentenkasse zu stabilisieren, das ist natürlich nicht zukunftsfähig. Und da muss man die jungen Leute vielleicht ein bisschen plakativ darauf hinweisen.
Stimmt, das ist ein hochaktuelles Thema. Wir haben jetzt ein paar junge Abgeordnete, die sich mal dagegen gestellt haben, aber scheinbar hat man die auch wieder alle auf Linie gebracht. Und ob diese Expertenkommission im Laufe dieses Jahres, dann wirklich ein neues Rentensystem bringen wird, also ich glaube, da müssen wir alle mal ein großes Fragezeichen hinterstellen. Im zweiten Kapitel deines Buches gehst du darauf ein, dass der Mensch eigentlich im Grunde nicht für Aktienanlagen geschaffen ist. Kannst du uns mal erklären, was ist das so? Warum gibt es psychologische oder auch sogar biologische Faktoren, die uns daran hindern, langfristig erfolgreich zu investieren? Und wie kann ich das denn verhindern, dass mir das nicht in die Karten spielt?
Das ist eine der spannendsten Dinge, die mich immer so wahnsinnig fasziniert hat. Also es laufen viele Dinge im Unterbewusstsein ab. Das wissen wir ja eigentlich auch vom Biologieunterricht noch. Und das hat zu tun mit unseren evolutionären Programmierungen. Da haben wir zum Beispiel den Fluchtreflex. Immer wenn Gefahr droht, dann neigen wir dazu, schnell die Situation zu verlassen, also möglichst wegzulaufen. Und das war früher auch überlebenswichtig. Wenn der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch gesprungen kam, dann musste man laufen oder sich totstellen oder man war verloren. Und dieser Reflex ist eigentlich immer noch da und führt dazu, wenn wir zum Beispiel eine Börsenkrise haben, dass wir Angst vor einem sogenannten Kontrollverlust haben, weil wir das natürlich nicht kontrollieren können, die Börsenkurse, ist klar. Und das führt zu Panik. Und dann letztlich dazu, dass wir in Panik alles verkaufen, obwohl die Kurse schon so stark gefallen sind, dass sie fast nur noch steigen können. Und das ist eigentlich der größte Fehler. Und Warren Buffett, der Kultinvestor, hat ja eine Erfolgsformel mal zum Besten gegeben. Und das ist auch, glaube ich, das Zitat, was mit seinem Namen am engsten zusammenhängt. Das heißt, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Also eigentlich kehrt sich das total um in der Börse. Und um Erfolg zu haben, muss man genau entgegen unserem eigentlichen Reflex handeln.
Das stimmt. Es gibt ja auch eine ganze Menge Börsensprüche. Genau. Kaufen, wenn die Kanonen donnern und ähnliches. Es klingt immer so einfach, aber es ist wahnsinnig schwierig, auch gegen den Strom zu schwimmen, ne? So antizyklisch zu investieren. Also, das fällt uns als Mensch schwer, weil wir, evolutionstechnisch es nicht gewohnt sind, von der großen Masse uns abzuhängen, richtig?
Der Herdentrieb ist eigentlich das, was uns immer wieder vorgaukelt. Wenn alle das machen, dann muss es doch richtig sein.
Ja.
Und es gibt noch einen zweiten Effekt und der ist fast noch interessanter und wichtiger. Man spricht in dem Zusammenhang von dem sogenannten Immediately-Effekt. Das bedeutet, ich will möglichst sofort Erfolg haben. Und das geht einfach nicht. Die Börse ist ein langfristiges Thema und man darf einfach nicht so kurzfristig auf schnelle Trends setzen. Jeder will schnell reich werden, ganz klar. So funktioniert die Börse nun mal nicht. Und man merkt schon, dass die Börse eine höchst emotionale Angelegenheit ist und ganz, ganz viele Fettnäpfchen lauern.
Genau, man muss sich Zeit nehmen. Das ist auch das, was ich meinen Nachwuchskräften, wenn die bei uns sind, auch immer sage. Genau, diese YouTube-Videos hier, dicke Uhr, schnelles Auto. Ich bin in 3 Wochen reich geworden. Das funktioniert einfach nicht. Aber in Zeiten von Instant Delivery, sind wir nicht mehr gewohnt, auch mal Zeit ins Land laufen zu lassen. Für viele Berufsansteiger der Generation Z ist die Rente ja gefühlt noch ewig weit weg. Also die meisten werden so irgendwas zwischen 40 und 45 Jahre arbeiten müssen, bis 67 oder vielleicht wird es auch noch ansteigen. Warum ist aber trotzdem gerade in dieser Startphase, also jemand ist vielleicht 22, 23, hat Ausbildung zu Ende, studiert, jetzt kommt das erste Geld rein, man will sich eigentlich jetzt wirklich mal was gönnen. Warum ist aber gerade dann so sinnvoll und lohnt, sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinanderzusetzen und dann auch schon die ersten Schritte zu machen?
Ja, die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen völlig, was in 10 oder 20 oder 30 Jahren erreicht werden kann. Ja, und da haben wir wieder so ein menschliches Phänomen. Der menschliche Geist oder das Gehirn kann eigentlich nur linear denken. Zu exponentiellen Fähigkeiten oder zu exponentiellen Denken fehlt uns einfach die Vorstellungskraft. Und wenn man mal den Zinseszinseffekt betrachtet, den viele ja nicht so richtig verstehen, dann ist das genau solch eine exponentielle Funktion. Das bedeutet, am Anfang passiert erstmal so gut wie gar nichts. Also in den ersten 10 Jahren wächst das Vermögen nicht. Aber danach, da beginnt dann die exponentielle Phase und dann geht das Vermögen steil nach oben. Und das wird von vielen Leuten einfach völlig unterschätzt.
Finanzkompetenz ist ja extrem wichtig. So sucht man in schulischen Lehrplänen diese aber oftmals vergebens. Wenn man dann mal nachfragt, dann heißt es, kein Platz zwischen der Evolutionstheorie und der Gedichtanalyse in 3 Sprachen. Ich bin jetzt mal ein bisschen sarkastisch. Gleichzeitig gibt es aber auch private Initiativen, zu der du auch gehörst, die sich mit dem Thema Finanzbildung auseinandersetzen und regelmäßig auch unterwegs sind, zum Beispiel an Schulen. Du bist also entsprechend dort auch aktiv. Erzähl mal, welche Fragen stellen dir denn so Schülerinnen und Schüler, wenn du denn mal da aktiv bist am meisten?
Die zum Beispiel an den Projektwochen teilnehmen, die brennen schon für das Thema. Man merkt, die haben Fragen. Und eine der Fragen ist zum Beispiel, wie viel sollte ich denn sparen? Wo und wie sollte ich das Geld am besten anlegen? Woran erkennt man seriöse und woran unseriöse Angebote? Also die Fragen sind schon da. Und da ist meine grundsätzliche Empfehlung, man sollte, auch wenn man noch wenig Geld bekommt, vielleicht als Azubi oder selbst wenn man BAföG-Empfänger ist, auf jeden Fall schon mal anfangen, einen kleinen Betrag zurückzulegen monatlich. Vielleicht so 10%, das ist eigentlich so das, was man auch als Sparquote allgemein in der EU sieht, also 10-12%. Es muss nicht viel sein, man kann ja viele Sparpläne schon ab 25 Euro starten, aber man schafft eine Gewohnheit. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp, wenn dann das Geld sich ein bisschen steigert, also sprich, man bekommt dann ein bisschen eine höhere Gehaltszahlung oder die Azubi-Vergütung steigt, dann ist ganz wichtig, dass von dieser Steigerung 50% verwendet werden, beispielsweise um die Sparrate zu erhöhen. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man die anderen 50% einfach hemmungslos auf den Kopf hauen.
Das ist doch mal eine schöne Idee. Du hast unserem ehemaligen Finanzminister Christian Lindner ein Exemplar deines Buches gesendet. Er hat dir in einem Brief sogar geantwortet und du warst eingeladen dann zu ihm zu einem Treffen mit ihm, einigen Finfluencern, die sich das Thema Finanzbildung eben auf die Fahnen geschrieben haben. Ist dann leider durch den Bruch der Koalition alles so ein bisschen nach hinten weggefallen. Muss man wirklich sagen, eine lobenswerte Aktion von der Politik. Allgemein hat man aber irgendwie nicht so richtig den Eindruck, unsere Politik hätte ein extremes Interesse daran, die Bürger an die Kapitalmärkte ranzuführen. Also es gibt jetzt die ersten zarten Pflänzchen, aber es wird auch schon wieder bürokratisch zerredet. In vielen anderen Ländern um uns herum, Stichwort Norwegen, wird ja mal ganz weit angeführt, da sieht das ganz anders aus. Was ist deine Erfahrung oder deine Meinung? Warum fremdeln eigentlich unsere gewählten Volksvertreter so sehr mit dem Thema Börse, Kapitalanlage und Co.?
Ja, ganz klar, das ist die mangelnde finanzielle Bildung. Die Politikerinnen und Politiker haben es in der Schule ja auch nicht gelernt. Und wer sich nicht privat mit dem Thema beschäftigt hat, naja, wo soll er die Bildung dann hernehmen? Das ist das große Problem bei unseren Politikern. Und wenn man dann so Aussagen hört von den Grünen, man darf mit der Rente nicht zocken am Kapitalmarkt, dann merkt man schon, wie es mit der finanziellen Bildung steht. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, muss ich Christian Lindner bewundern, weil der hat diese finanzielle Bildung von vornherein aufgebaut. Also er hat erzählt dann bei der Podiumsdiskussion, wie er zum Thema Finanzmarkt gekommen ist. Und er hat ja einfach berichtet, dass er schon als Schüler und Student sich ganz intensiv mit der Börse beschäftigt hat. Er hat alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Die falschen Aktien gekauft, ist dem Herdentrieb zum Opfer gefallen, hat mit Optionsscheinen viel Geld verzockt und so weiter. Aber er ist dabei geblieben, hat Wissen aufgebaut und hat dann ja sehr, sehr gute Vorschläge gemacht, zum Beispiel mit dem Generationenkapital. Man muss sagen, wenn man das so umgesetzt hätte, dann hätten wir tatsächlich einen kapitalgedeckten Teil des Rentensystems bekommen, der unsere Rente dann vielleicht in Zukunft etwas stabilisiert hätte. Aber leider ist ja durch das Plapsen der Ampelkoalition diese Idee in der Schublade geblieben. Und ja, mit der Frühstartrente, die jetzt von unserem Kanzler Merz an den Start gebracht wurde, Ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr als ein Feigenblatt und wird unsere Rentenkasse nicht stabilisieren auf Dauer.
Dieses Altersvorsorgedepot, das eventuell jetzt kommen könnte, viele Leute ja animiert, ne? Ich weiß das ja, wenn der Deutsche Steuern sparen kann, dann lässt er alles stehen und fallen. Macht ihr euch da denn vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass dann dadurch auch mehr Leute vielleicht doch wieder zum Kapitalmarkt kommen, weil sie sagen, naja, wenn der Staat sagt, das ist gut, dann mache ich das auch. Ist da ein bisschen Hoffnung zumindest da?
Ich habe schon Hoffnung, weil gerade viele jüngere Leute ja das Thema erkannt haben, dass sie etwas tun müssen. Und wenn man es einfach gestaltet, keine komplizierten Kapitalgarantien, keine komplizierten Anträge, dann sehe ich eine gute Chance, dass das funktioniert.
Der Zugang zu den Kapitalmärkten, der hat sich ja seit deinem Berufsanstieg, kann man ja wirklich sagen, dramatisch gewandelt. Du hast ja gesagt, also damals gab es noch Order per Telefon, auf Papier, Couponschere, Fax etc. Heute geht das ratzfatz alles am Smartphone. Aber es gibt ja auch immer so Anlegerfehler, die halten sich hartnäckig über die verschiedenen Jahre. Jetzt betreust du, hast schon gesagt, bei der Volksbank Hannover vornehmlich Kunden aus dem Bereich Private Banking, die also schon viele Jahre an den Kapitalmärkten aktiv sind, viele Krisen miterlebt haben. Was ist deine Erfahrung? Machen die trotzdem immer noch so typische Fehler oder kann man sagen, nee, habe ich einmal gemacht, Haken dran? Und was kannst du dann Börsenneulingen aus deiner Erfahrung sagen, welche Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden?
Ja, das Gute ist, dass ich mit vielen meiner Kunden ja schon seit über 30 Jahren zusammenarbeite. Und dann kann ich immer so spaßhaft sagen, naja, wir haben schon 5 Crash mitgemacht, den 6. schaffen wir jetzt auch noch. Naja, und dann lacht man gemeinsam darüber und dann ist die Sache erledigt. Also für meine Kunden kann ich sagen, die sind da total tiefenentspannt. Für Börsenneulinge habe ich dagegen einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Schaut bitte nicht immer auf eure Wertpapiere, denn es gibt auch eine weitere psychologische Falle, nämlich die, dass Verluste 3-mal schwerer wiegen als Gewinne. Und wenn man im Depot Verluste sieht, dann besteht die Gefahr, dass man plötzlich auch diesen sogenannten Kontrollverlust erleidet mit anschließender Panikreaktion und alles viel zu früh verkauft. Diesen Fehler muss man dringend vermeiden und deswegen einfach das Depot ruhen lassen, laufen lassen, den Automatismus schaffen, die Geldmaschine anschmeißen und einfach nicht mehr draufschauen. Das ist das Beste, was ich als Tipp geben kann.
Silvan, lass uns mal zum Abschluss kommen. Der Einstieg in die Welt der Wertpapiere kann ja anfangs echt überwältigend sein und deswegen kümmern sich ja manche gar nicht darum, sagen, das verstehe ich eh nicht, ist viel zu kompliziert. Das hat uns schon einige richtig gute Tipps mitgegeben. Aber jetzt so zum Jahresstart 2026, wo man vielleicht mal sagt, okay, jetzt kümmere ich mich echt mal darum. Ja, was würdest du vielleicht nochmal an Tipps mitgeben für junge Anleger, die sagen, okay, ich will jetzt wirklich die ersten Schritte machen. Wie sollte man vorgehen?
Also der weitere große Fehler, den man machen könnte, ist einfach nicht anzufangen, weil man sich nicht traut. Mein Tipp ist einfach mit kleinen Summen starten, Erfahrungen sammeln, so ein bisschen nach dem Motto Look and Feel. Wie funktioniert das? Wie läuft das? Ja, und dann auf jeden Fall ein bisschen Zeit investieren in sich selbst. Also sprich, gute Fachbücher lesen, gute Podcasts hören, so wie diesen zum Beispiel, YouTube-Videos schauen von anerkannten und seriösen Finfluencern. Ja, und den Rest, den macht dann der Zinseszinseffekt.
Das ist ja schön, genau. Dann beende ich mal mit einem weiteren Zitat. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kästner hatte das mal gesagt. Also echt einfach mal loslegen und nicht vielleicht alles immer perfekt machen wollen. Einfach mal loslegen. Ja, dann lass mich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammenfassen. Also, es rollt ein Demografiezug auf uns zu. Doppelte Alterung, hast du gesagt. Die Babyboomer gehen jetzt in die wohlverdiente Rente. Es gibt immer weniger Beitragszahl. Wir merken es ja jetzt schon, dass hunderte Milliarden in die Rentenkasse zugeschossen werden muss. Das führt natürlich langfristig dazu, dass die Rente vielleicht von der Art her sicher ist, aber von der Höhe her nicht so sicher. Deswegen müssen alle, die entsprechend jetzt noch nicht in die Rente Fokus vor der Ziellinie haben, selbst vorsorgen. Das geht am besten durch Automatisierung, erstmal überhaupt loslegen und entsprechend, genau das gesagt, die psychologischen Faktoren versuchen möglichst auszublenden. Also indem ich nicht ständig auf die Kurse gucke, diesen Ankereffekt rauslasse, Sparpläne nutze, breitstreue, ich sag mal auch einfach laufen lasse und vor allem den Faktor Zeit wirken lassen. Nicht denken, ich bin in 3 Wochen reich, das funktioniert nicht, es dauert wirklich viele, viele Jahrzehnte. Gut informieren, da gibt es möglichst breites Angebot, was wir hier haben. Ja, und ansonsten, genau, kann ich immer nur wieder sagen, einfach erstmal loslegen. Und dann sage ich vielen Dank an dich, Silvan, ja, für die vielen praktischen Einblicke.
Ja, sehr gerne, Falko. Es hat mich total gefreut, dass ich hier sein durfte und wünsche allen Hörerinnen und Hörern natürlich viel Erfolg bei der Geldanlage, insbesondere jetzt im neuen Jahr.
Ja, das war's auch mit unserer neuen Folge zum Jahresstart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid jetzt voller Energie, eure Finanzen im neuen Jahr richtig anzupacken. Wenn ihr dabei noch einen Leitfaden sucht, das Buch meines heutigen Gastes Silvan Schäfer, habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Gerne mal reinschauen. Ja, und wenn ihr ansonsten auf dem Laufenden bleiben wollt, rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann gerne einfach an wertpapiere@dzbank.de und bitte beachtet auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.